fatuyo si jajalano, fatuyo si jajalano,
fatuyo si jajalano,
fatuyo si jajalano,
fatu fai fai fatu fatu plema yo fatuyo si jajalano,
fatuyo si jajalano.
Fatuyo si jajalano,
fatuyo si jajalano, fatuyo si jajalano,
fatu fai fai fatu fatu plema yo fatuyo si jajalano, fatu fai fai fatu fatu plema yo fatuyo si jajalano.
Hello papa. Peter Bruch heißt die Sendung.
Hier bei
Radio Korax.
Und was ich noch sagen wollte zu der Figur des Mannes in alleiniger Erziehungsverantwortung. Da gibt es in der Gesellschaft noch einiges aufzuholen. Ich erzähle nur mal ein Erlebnis. Ich war mal auf einer Toilette mit Wickeltisch. Ich musste meine Kleine wickeln. Der Wickeltisch war natürlich, wie soll's anders sein, in der Damentoilette. Ich habe da Riesenprobleme bekommen, weil eine Dame sich da sehr stark aufgeregt hat, weil ich notgedrungen mit dem Kind auf die Damentoilette gegangen bin. Oder ich denke an böse Blicke. Wenn Sie als Mann ein, sagen wir mal, fünfjähriges Kind, das weint, weil es eine Barbie nicht bekommen hat, da bekommen Sie sofort böse Blicke. Unausgesprochen stehen da Ausdrücke im Raum wie, naja, er wird die Kleine wohl geschlagen haben oder, na, entführt er gerade das Kind? Wenn eine Mutter ein weinendes Kind hinter sich herzieht, dann ist das ganz natürlich. Wenn ein Mann das tut, dann gibt es sofort unausgesprochenen Verdacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder die Sendung Väteraufbruch eingeschaltet habt. Am Mikrofon begrüßt euch Dietmar Nikolai Webel. Alleinerziehende Väter, ein bisher wenig beachtetes Thema der Literatur. Rupert Martell hat es angefasst. Sein Roman heißt Die Stufen der Liebe und er beginnt so. Liebe Felicitas, ich möchte dir so vieles ans Herz legen, aber schon die Anrede zwingt mich, meine Gedanken zu ordnen. Die richtige Anrede ist entscheidend, sagt sie doch viel aus über die Beziehung zwischen Verfasser und Empfänger eines Briefes und die mit dem Schreiben verfolgte Absicht. Liebe Felicitas, genauso gut könnte ich dich sarkastisch betiteln mit ehemals liebste Felicitas, beschönigend mit beste Freundin oder macho-markig mit hallo Vize-Ex. So beginnt ein Buch über die Suche nach neuem Glück. Norbert Tellinger tauscht seine Managerkarriere gegen seine Vaterrolle ein. Norbert lernt Felicitas kennen und verliebt sich. Beide haben eine Tochter und so versuchen sie sich als neue Patchwork-Familie. Doch schnell holen die Schatten der Vergangenheit die Romanhelden ein. Meine Sendung heute heißt »Stufen der Liebe«. Eine Buchvorstellung mit dem Autor Rupert Martell. Dazu bin ich mit Rupert Martell im Gespräch. Die Textproben aus dem Buch liest Stefan Domke und Gisela Sterkel hat sie ausgewählt. Frank Balthasar ist mit Kindern im Gespräch über Trennung und Liebe. Herr Martell, ich bitte Sie, sich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Ja, mein Name ist Rupert Martell. Ich bin Mitte 40. Wie man vielleicht hört, aus Bayern, Jurist, geschieden und alleinerziehend.
Vielleicht geben Sie kurz eine Übersicht über den Inhalt Ihres Buches, über das wir heute sprechen wollen, Stufen der Liebe.
Ja, es ist ein moderner Beziehungsroman über das Leben und Leiden eines alleinerziehenden Vaters, genannt Norbert. Und es geht vor allem um seine große Liebe zu der Krankenschwester Felicitas. Und anhand dieser Liebesgeschichte wird praktisch alles geschildert und kommentiert aus verschiedenen Zeitebenen heraus auch, was diesem alleinerziehenden Vater Norbert Tellinger so alles zustößt. In Rückblenden wird dann immer wieder geschildert, wie die frühere Horror-Ehe vom Norbert mit der Anita gelaufen ist. Die ist letztlich an der Alkoholerkrankung der Anita zerbrochen. Und das war sowohl für das Kind als auch für den Norbert ein Martyrium. Das hat auch die Managerkarriere des Vaters, also des Norbert, beendet. Er hat sich für das Kind entschieden und ist vom Manager zum alleinerziehenden Vater geworden. Er ist glücklicher dadurch, aber sein Leben hat sich völlig verändert. Er hat eine Rolle übernehmen müssen, auch übernehmen wollen. Er hat sich seiner Erziehungsverantwortung vollgestellt und sein ganzes Leben und auch diese Beziehung zu der neuen Frau, zu der Felicitas, zu seiner großen Liebe, steht im Lichte dieser früheren Ehe und auch im Lichte dieser alleinerziehenden Eigenschaft.
Nun ist ein Buch über Liebe von Ihnen vorgelegt worden. Warum nun noch ein Buch über Liebe, wo doch schon so viele geschrieben worden sind?
Da haben Sie recht. Es gibt sehr viele Bücher über die Liebe. Das Thema ist unerschöpflich. Ich wollte mit diesem Buch den Menschen zeigen, dass auch alleinerziehende, erwachsene, vielleicht etwas gereiftere Persönlichkeiten, Charaktere noch ein Liebesleben haben, bei dem sie zu großen Gefühlen in der Lage sind. Und ein ganz besonderer Punkt dieses Buches ist eben die männliche Erzählperspektive. Ein Mann in Erziehungsverantwortung, der sich bewusst für sein Kind entschieden hat und alles dem gezwungen ist unterzuordnen und er das auch gerne tut, nebenbei gesagt, diese Perspektive ist neu und das ist das Besondere. Außerdem wollte ich für die Patchwork-Familien eine Lanze brechen. Und ich wollte etwas für die klassische Liebesphilosophie tun. Das kommt im weiteren Fortgang des Buches immer mehr im Hintergrund heraus. Es gibt hier Eros, die körperliche Liebe, Philos, die Freundschaft und dann noch Agape, die nicht besitzergreifende Liebe. Und vor diesem Hintergrund spielt sich auch dieses Buch ab. Die Patchwork-Beziehung wandelt sich ständig. Also je nachdem, in welcher Phase der Beziehung der Norbert und die Felicitas gerade sind, stehen die verschiedenen philosophischen Aspekte der Liebe gerade im Vordergrund.
Trennungsthemen, was liegt da alles drinne?
Da ist zunächst einmal die Trennung von Norbert, von seiner alkoholsüchtigen Ex-Frau. Da geht es um das Materielle, also wie immer bei einer Scheidung. Da geht es um Sorgerecht. Dann hat es auch Gewaltszenen zwischen dem Norbert und der Anita gegeben, die von ihr ausgegangen sind. Aber der Mann ist ja üblicherweise der Starke, der Mächtigere, so scheint es. Bloß wenn hier im Rahmen des sogenannten Judith-Syndroms die Frau das Ganze umdreht und dem körperlich stärkeren Mann das Ganze vorwirft und vielleicht sogar noch andeutet, dass er sich auch auf die Tochter stürzt, dann baut sie da natürlich eine Drohkulisse auf, die den Norbert halt lange Zeit sehr hindert in seinem Kampf um die Liebe.
Die Hälfte aller Ehen wird wieder geschieden. Wie könnte denn so eine Trennungskultur gelingen?
Indem die Beteiligten trennen zwischen dem Ex-Partner und dem Vater bzw. der Mutter der gemeinsamen Kinder. Ja, den Ex-Partner, den muss man ja nicht mehr mögen, mit dem muss man ja auch nicht mehr großartig Umgang pflegen. Aber man darf nie vergessen, dass man mit dem Ex-Partner gemeinsame Kinder hat und dann nach wie vor in der Verantwortung steht. Und man muss hier Respekt haben und zeigen.
Als ich eines Tages spät vom Büro heimkam, saß Anita mit blutüberströmtem Gesicht am Küchentisch. Vielleicht war sie gestürzt. Vielleicht hatte sie aber auch selbst etwas. Ich sah mir die immer noch stark blutende Wunde an ihrem Scheitel an. Sie musste bestimmt genäht werden. Panik stieg in mir hoch. Anita schob mich, volltrunken wie sie war, mit blutverschmierten Händen unwillig zur Seite. Ich verständigte telefonisch den Notarzt. Der Sanka kam recht schnell und nahm Anita mit zur Ambulanz. Tanja schlief, Gott sei Dank, ruhig in ihrem Zimmer. Mit zitternden Knien setzte ich mich an den Tisch und versuchte, mich zu beruhigen, als es plötzlich klingelte. Zwei Polizeibeamte begehrten Einlass und wollten mich wegen Körperverletzung an meiner Frau als Beschuldigten vernehmen. Anita hatte in der Ambulanz angegeben, dass ich sie geschlagen und mit dem Kopf gegen die Küchenwand gerammt hätte. Ich war völlig fertig, aber der Schock setzte endlich meinen stets unterdrückten Kämpferinstinkt frei. Ich sah keine andere Möglichkeit mehr, als selbst zum Gegenangriff überzugehen. Um Tanja, meinen Ruf und vielleicht auch Anita vor sich selbst zu retten. So offenbarte ich den Beamten unsere Eheprobleme und Anitas Trunksucht. Ich ließ mich einem Alkoholtest unterziehen, 0 Promille, und erfuhr, dass Anita in der Ambulanz einen von der Polizei erbetenen Alkoholtest verweigert hatte. Der nüchterne Jurist in mir notierte einen Pluspunkt. Die Wand. An der besagten Wand fanden die Beamten nirgends Blutspuren. Wieder gepunktet. Das Blut an meinem Hemd konnte ich erklären durch die Ersthilfe. Die Beamten gingen. Alles kam nun darauf an, ob Anita einen Strafantrag stellte oder nicht. Eine Stunde später kam Anita nach Hause und legte sich kommentarlos ins Bett. Am nächsten Morgen sah sie mich verächtlich an, schenkte sich eine frische halbe Weizenbier ein und glaubte, mich nun endgültig in der Hand zu haben, wie ich an ihrem triumphierenden Blick erkannte. Sie erklärte, einen Strafantrag zunächst nicht stellen zu wollen. Sie habe dazu mehrere Wochen Zeit, wie sie auffallend genau wusste, und wollte mein weiteres Benehmen abwarten. Kein Mensch wird dir glauben. Du bist fertig, schleuderte sie mir verächtlich ins Gesicht. Sie fixierte meinen Blick, griff zum Telefon und rief der Reihe nach ihre Mutter, Brüder und Freunde an. Jedem erzählte sie in mitleiderregendem Tonfall, was ich für ein Schwein sei, das wehrlose Frauen und Mütter prügeln. Sogar genäht habe sie werden müssen. Ich packte daraufhin ein paar Sachen und verließ fluchtartig das Haus. 2 Tage später geschah das Wunder. Anita brauste volltrunken mit dem Auto in eine Verkehrskontrolle mit Tanja auf dem Rücksitz. Sie verlor die Nerven, startete durch und floh mit dem Auto nach Hause. Die Polizei hatte sie aufgespürt und wollte sie zwangsweise zur Blutentnahme bringen, als ich von der Arbeit heimkam. Ich sah das Einsatzfahrzeug, das Blaulicht, einen Polizisten bei Anita und die war am Spieß brüllende Tanja.
Vetteraufbruch hier bei Radio Korax, die Homepage des Bundesvereins unter vetteraufbruch.de und die Homepage von Sachsen-Anhalt-Mitte unter vafk-sa-mitte.de.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Ja, hier Frank Balthasar bei Radio Korax. Ich bin mit Kindern im Gespräch über das Thema Liebe und Trennung. Meine erste Frage an dich ist, wie sollten Eltern eine Trennung gestalten, damit die Kinder nicht unnötig unglücklich werden?
Immer einen Termin und so ausmachen. Aber das muss dann immer gerecht zugehen. Ungefähr so, dass jeder ungefähr genau so viel das Kind kriegt wie der andere Elternteil auch.
Es sollte so sein, dass wenn das Kind möchte, dass es zum Beispiel zum Vater geht, dann sollte es auch zum Vater gehen können. Das ist jetzt nicht so heiß, Du gehst 3 Wochen zur Mutter und 1 Woche davon zum Vater. Das ist nämlich ziemlich ungerecht, wenn man den Monat jetzt verteilt. Und mit mir selbst ist es ungefähr so passiert, seit ich in die Schule gegangen bin. Im Kindergarten war es eigentlich noch ziemlich gerecht.
Ich bin 1 Woche bei Papa, bis Papa geht arbeiten auf Montal und ist halt nur alle 14 Tage da. Und sonst passt Tante, Oma und so auf. Und alle 14 Tage bin ich dann halt auch bei Mama am Wochenende.
Dass das Kind jederzeit zu seiner Mutter und zu seinem Vater kann.
Sie sollten einfach mehr die Kinder fragen, wo sie hin möchten und nicht die Eltern entscheiden lassen. Also ab 16 soll ich schon selbst entscheiden.
Also zum Beispiel ein neuer Mann, das wäre nicht so toll. Nämlich das Kind kennt die ja eigentlich gar nicht.
Dass wir uns nicht mit reinziehen, uns nicht verletzen in innerlichen Gefühlen. Ja.
Meine Sendung heute, Stufen der Liebe, eine Buchvorstellung mit dem Autor Rupert Martell. Nach einer dramatischen Trennung folgt die Zeit der Suche. Der Weg hier im Buch führt über eine Wahrsagerin zur Beschäftigung mit Annoncen, vielen Telefonaten und einem ersten Treffen. Und dann findet Norbert, was er gesucht hat. Er findet in Felicitas seine Lizzi. Herr Martell, was verstehen Sie unter Eros und welche Rolle spielt dies in Ihrem Buch?
Das ist natürlich eine sehr gewichtige Stufe der Liebe, die körperliche Seite, die magische Anziehung der Partner zueinander. Unter Eros verstehe ich persönlich weit mehr als nur Sex. Es gehört ganz einfach zum Mannsein, aber auch zum Frausein dazu. Und die Bedeutung des Eros in diesem Buch ist schon dementsprechend hoch. Aber man braucht bei diesem Buch keine Angst haben, dass man jetzt irgendeine seichte Erotikliteratur liest. Alles ist sehr in Hochsprache gehalten.
Ihre beiden Haupthelden, was erleben die mit Eros? Welche Einflüsse können zum Beispiel Eros blockieren und in welcher Weise spiegeln sich frühere negative Erfahrungen mit Partnern wieder?
Norberts Ex-Frau, die Alkoholikerin Anita, hatte natürlich mit allen Mitteln versucht, den Norbert zu zerstören auf allen Ebenen und auch auf der sexuellen Ebene. Sie hat ihm, im Buch wird das als Fluch bezeichnet, versucht einzureden, er sei ein schlechter Liebhaber, und sie hat alles versucht, um sein Selbstbewusstsein in den Staub zu treten, damit er, kurz gesagt, kuscht. In der großen Liebe zu Felicitas wird der Effekt wieder umgekehrt. Felicitas baut Norbert wieder auf, schenkt ihm sein Mannsein und schenkt ihm wieder die Möglichkeit, erfüllt lieben zu können.
Beide, Mann und Frau, wie gehen die mit den Blockaden um und natürlich, wie setzen die diese Blockaden wieder frei?
Es geht hier um die grundsätzliche Spannung zwischen Mann und Frau. Das Ganze muss freiwillig sein, natürlich. Eros ist keine Frage der Technik, sondern der gegenseitigen Anziehung. Die Felicitas zum Beispiel bekennt sich nicht zu ihrer Veranlagung, die auf Leiden gerichtet ist. Eine später auftretende Person namens Rosi betrachtet Eros als schmutzig und hat dann natürlich auch nichts davon. Und bei Anita spielt die Sucht die erste Geige, die hat überhaupt nichts mehr von der Liebe und von Eros schon gar nicht.
Und die beiden anderen?
Also Norbert wird durch Eros, durch die Liebe an und für sich, aufgebaut. Er hat ein glücklicheres, erfüllteres Leben, aber genau das wird im späteren Verlauf des Buches auch wieder zum Problem, weil was man haben will und was man genießt, da will man immer mehr davon und das kann auch zum Problem werden.
Auf dieser Stufe, beide haben ja Kinder, der Norbert und die Felicitas, bilden die sowas wie eine Patchwork-Familie?
Die bilden so etwas wie eine Patchwork-Familie, wobei die Erwachsenen peinlich bemüht sind, ihre erotischen Bedürfnisse und Beziehungen vor den Kindern geheim zu halten. Sie haben zum Beispiel vereinbart, sich nicht zu berühren, nicht zu küssen vor den Kindern, damit, wenn es nicht dauerhaft etwas wird mit der Beziehung, die Kinder nicht drunter leiden müssen. Aber sie vergessen dabei, Kinder haben ganz feine Antennen und die Kinder, die Tanja und die Juliane, die wissen sehr genau über die Gefühlswelt der Erwachsenen Bescheid.
Wie schätzen Sie die gesellschaftliche Bedeutung der Themen dieses Buches ein?
Ja, die gesellschaftspolitische Bedeutung dieses Buches ist durchaus hoch. Es werden brisante Themen angepackt. Gerade die Patchwork-Familien werden immer häufiger, wenn Sie Statistiken anschauen. Die werden aber, ob es jetzt die Kirche ist oder die Politik, meistens ausgeblendet. Sie gelten nicht als Familien, obwohl das heute fast schon der Regelfall ist, dass irgendwann einmal es in der Ehe kriselt und möglicherweise, wenn es dann eine Scheidung gibt und man sich wieder neu verliebt, die Familien plötzlich wieder ganz neu im Rahmen eines Patchworks, also aus Einzelstücken bestehend, gebildet werden. Also Stiefvater kommt in diesem Buch nicht vor. Stiefvater, den Begriff, den halte ich eigentlich für negativ besetzt. Das ist halt ein neuer Partner im Rahmen der Patchwork-Familie. Das entscheidet immer noch der echte Elternteil, ob und inwieweit sich der neue Partner in die Beziehung einbringen kann, einbringen soll, und vielleicht will er es ja auch gar nicht. Also Stiefvater oder Stiefmutter ist aus dem Märchen her schon extrem negativ besetzt.
Ihm erscheint aus dem Nichts ein unheildrohender, dunkler Schatten, der immer mehr Dichte gewinnt. Strähnen schwarzer Schlangen schießen aus dem Schädel der Erscheinung hervor und ein ehemals schönes, aber grotesk verzerrtes Gesicht bleckt Norbert mit gewaltigen Giftzähnen an und öffnet den schwarzen Mund zum Fluch. Die Erinje ragt zwischen ihm und dem Paradies auf. Doch neben ihm fühlt er das Wesen, dem er vertraut. Es zieht ihn auf das Tor und die Rachedämonen zu, die ihn unter großen Schmerzen, ohne Pause treffenden Stoßwellen, sind verzerrte Wortfetzen, aus Hass geschmiedete, scharfkantige Bruchstücke einer Liebe. Keine Frau mehr. Kastriert. Nie mehr. Keine Erfüllung. Paradies verschlossen. Du kannst nicht. Nie mehr. Weg von hier. Alles, aber nur weg von ihr, schreit er in nacktem Entsetzen. Doch das furchtlose Wesen neben ihm hält ihn und gibt ihm Zuversicht. Komm, Norbert, komm, ich möchte, dass du kommst. Norbert bleibt stehen, er kennt die Stimme, er liebt die Stimme. Es ist Felicitas Stimme. Norbert dreht sich zu dem schwarzen Schatten der Erinje um. Sein Kampfeswille erstarkt. Der Kontakt zu dem Lichtwesen wird wieder fester. Das Lichtwesen zieht ihn fort auf die Erinje zu, die jetzt in ganzer Bosheit materialisiert zwischen Norbert und dem Paradies steht. Norbert richtet sich zu voller Größe auf, trotz den nun an ihm abprallenden Stoßwellen, und fordert mit fester Stimme: Gib den Weg frei. Du hast keine Macht mehr über mich. Hand in Hand mit dem Lichtwesen schreitet er durch den beim ersten Kontakt zusammenbrechenden Schatten der Rachedämonin hindurch. Und die Pforte öffnet sich vor ihm. Sie treten hindurch in den paradiesischen Garten. Dort verschmelzen das Lichtwesen und Norbert zu einer Seele reiner Energie. Möchte, dass du kommst, stöhnte Felicitas auffordernd unter ihm. Norbert bäumt sich auf. Es fühlte sich an, als ob alle Dämme in ihm brächen und alle seine engen Fesseln, die er viel zu lang getragen hatte, von ihm abfielen, als er sich lustvoll in Felicitas ergoss. Das orgiastische Hochgefühl ließ seinen Körper erzittern. Das Letzte, was er wahrnahm, bevor ihn die glückselige Erschöpfung schwer atmend zur Seite rollen ließ, war das glückliche Gesicht von Felicitas, die ihn mit großer Kunst und hohem Einfühlungsvermögen vom Dämon der Vergangenheit befreit hatte.
Väteraufbruch hier bei Radio Korax, telefonischen Kontakt zum Väteraufbruch unter 0700 und die Buchstabenfolge Vaterruf eintippen, Kontakt zur Selbsthilfegruppe in Sachsen-Anhalt-Mitte unter 034 602 48 911.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Ja, hier Frank Balthasar bei Radio Korax. Ich bin mit Kindern im Gespräch über das Thema Liebe und Trennung. Meine Frage an dich ist, was ist eigentlich Liebe?
Wenn man jemand liebt, dann küsst man sich.
Ja, und wenn man niemand liebt, dann will man den anderen immer willen.
Wenn man den anderen Menschen ganz dolle mag, das würde ich als Liebe bezeichnen.
Wenn sich zwei Menschen richtig doll gern haben und dann viel zusammen machen. Zum Beispiel ins Kino gehen, ins Zoo gehen, am Abend irgendwo sitzen, also romantische Sachen.
Treffen sich ganz viel, unternehmen viel.
Wenn zwei Menschen irgendwie sich gern haben.
Wenn sie sich küssen,
miteinander schlafen.
Wenn zwei Menschen durch Gott oder eine andere Macht zusammenfinden, Schmetterlinge im Bauch, man wird ganz rot.
Bei manchen kribbelt es denn einfach im Bauch. Und was sie denn halt machen, zum Beispiel das mit S, das mit drei Buchstaben, oder verabreden sich öfters.
Wenn man jemanden gern hat, dann verwöhnen sie sich, sind nett zusammen und schenken sich auch Sachen.
Kribbeln im Bauch, man wird im Gesicht rot. Ja.
Also, wenn sich zwei Menschen mögen, ganz dolle, und vielleicht einen Kuss miteinander geben, dann ist das Liebe. Wir können dann 2 bis 15 Kinder kriegen.
Meine Sendung heute: Stufen der Liebe. Eine Buchvorstellung mit dem Autor Rupert Martell. Eros blieb bei Lizzi stecken. Neue Beziehungsformen müssen gefunden werden. Was liegt näher als die besten Freunde? Herr Martell, Sie nannten die zweite Stufe der Liebe auch Philos. Was meint das und welchen Weg haben die Romanfiguren dorthin?
Philos bedeutet tiefe, unverbrüchliche Freundschaft. Durch dick und dünn miteinander gehen. Und um zu Philos zu der echten Freundschaft durchdringen zu können, müssen in meinem Roman die Protagonisten erst einmal Eros, also die körperliche Seite der Liebe, und auch die Eifersucht überwinden, den Ex-Partner als guten Freund betrachten lernen. Das ist sehr wichtig. Ich habe auch eine Aufteilung der verschiedenen Persönlichkeitsaspekte hier gemacht. Norbert denkt manchmal als Vater, manchmal als verstoßener, eifersüchtiger Liebhaber, manchmal einfach nur als Mensch und manchmal als guter Freund.
Und dann kommt noch der Geheimdienst hinzu.
Der Geheimdienst, das ist sozusagen die Vernunft, die immer relativ kühl analysiert, und das Feedback meiner Leser zeigt mir, dass gerade dieser kühl analysierende Geheimdienst eine der Lieblingsfiguren in diesem Buch ist, obwohl er eigentlich nur imaginär ist. Ihn gibt's ja nur im Kopf vom Norbert.
Jetzt der Weg von Eros zu Philos. Lässt sich Eros tatsächlich in Philos auflösen? Und wie wäre ein glaubwürdiger Weg? Wie geschieht diese Auflösung in Ihrem Roman?
Niemand will Eros natürlich auflösen. Erotik ist eine schöne Sache, und wenn's klappt zwischen den Partnern, dann sollen sich die in Gottes Namen auch körperlich liebhaben dürfen. Aber wenn Eros mal nicht mehr da ist, weil einfach ein anderer Partner ins Leben tritt oder weil es einfach auf dieser partnerschaftlichen Ebene nicht mehr funktioniert, dann ist Philos, das Zusammenhalten, die Freundschaft, das Band, das alles, auch die Patchwork-Familie oder die Patchwork-Beziehung, zusammenhält. Und dann kann man mit dem Ex-Partner auch gut umgehen. Philos ist eine gute Möglichkeit, Trennungsfolgen harmonisch zu überwinden.
Nun wird Norbert in Ihrem Roman zum besten Freund für die Felicitas, die er eigentlich liebt, auch körperlich liebt. Braucht es manchmal beste Freunde, um partnerschaftliche Probleme lösen zu können? Oder ist dieser Weg bester Freund letztlich nicht auch eine Flucht?
Die Felicitas geht ja die neue Partnerschaft ein mit dem Bertie. Und Bertie ist ein Mann, der, ja, so ein richtiger Macho-Typ, der es genießt, wenn er der Chef ist, und der es genießt, wenn die Frau an seiner Seite unter seiner Kälte oder unter seinem fehlenden Engagement leidet. Und da steht Norbert als Ex-Partner seiner Felicitas als bester Freund zur Seite. Er sagt aber auch kritisch, und das beantwortet Ihre Frage, ich zitiere: Ohne mich als deinen besten Freund keine Liebe.
Die Patchwork-Familie, die sich bei Eros gebildet hat, die haben sich als Bruder und Schwester dort bezeichnet. Die Patchwork-Familie, wie verwandelt die sich?
Also wenn man jetzt von den Kindern ausgeht, sehen die Kinder sich ganz zu Anfang als Rivalen. Jedes Kind kämpft um den ihm verbliebenen Elternteil mit allen Mitteln. Die sind zunächst Feindinnen, Rivalen. Plötzlich merken sie, dass es zusammen viel schöner ist als alleine. Plötzlich sehen sie sich als Schwestern. Und die Tanja schlägt plötzlich vor: Ja, werden wir doch Schwestern. Ja, wie sollen wir Schwestern werden, fragt die Juliane. Ja, ganz einfach. Mein Papa heiratet deine Mama und dann adoptieren die uns gegenseitig. Ja. Und als die Kinder dann merken, dass die Liebe zwischen den Elternteilen abkühlt, da sehen sie sich immer mehr selbst als beste Freundinnen. Das heißt, die Entwicklung der Beziehung zwischen den Erwachsenen spiegelt sich wieder auf der Ebene der Kinder.
Die Zielgruppe Ihres Buches, für wen ist das Buch gedacht?
Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich nicht über irgendwelche Zielgruppen nachgedacht. Es ist einfach geschrieben worden in einem Guss. Wenn ich jetzt schaue, wer kauft das, wer schreibt mir, wer äußert sich auf meiner Homepage zum Beispiel, dann halten sich Männer und Frauen in etwa die Waage bei einem leichten Übergewicht der Frauen. Es sind meistens etwas reifere Leute, die mitten im Leben stehen und die sagen, genau so hat es mir auch gegangen. Also der Identifikationsgrad des Buches ist sehr, sehr hoch, das kann ich feststellen. Jüngere Leser bewundern die Tiefe und das Temperament des Buches. Die bewundern, wie die in deren Augen alten Leute, wie fit die da noch sind und wie sehr sie von der Liebe noch regiert werden. Da bekommt man Zuschriften, hey Alter, echt toll, was die Leute da auf die Beine stellen. Das zeigt mir, dass die Thematik Liebe in allen Generationen zu Hause ist.
Glückwunsch, du glühst vor Eifersucht, also empfindest du etwas für ihn. Auf der anderen Seite musst du jetzt den Preis für diese Art Beziehung bezahlen. Deine Selbstachtung sinkt und deine Vernunft warnt dich vor diesem Mann, der dir seine Liebe nicht zeigt und dich lustvoll zappeln lässt. Wie ich heraushören konnte, fühlst du dich jetzt bereits ausgenutzt. Trotzdem scheint es dir zu gefallen, denn sonst würdest du dir das als stolze und emanzipierte Frau nicht bieten lassen. Felicitas schnaubte mit indignierter Miene. Das war ja klar, dass du so reagierst. Das ist nicht fair von dir, Norbert. Ich öffne dir meine Geheimnisse. Und du kommst mit albernen Theorien, anstatt mir als Freund zur Seite zu stehen, wenn ich dich brauche. Aha. Sie appelliert an deine Freundschaft, Chef. Der beste Freund auf Abruf ist gefragt. Norbert zierte sich ein wenig und begann wieder einmal das beliebte Spiel mit den verschiedenen Persönlichkeiten. Wer fragt jetzt eigentlich wen? Felicitas, den besten Freund, oder Lisi, ihren Ex-Liebhaber? Also gut, Felicitas fragt dich als ihren besten Freund. War das deutlich genug? Sie schien innerlich zu kochen. Norbert spürte ihre Erregung und bemühte sich angestrengt um freundschaftliche Distanz, während alles in ihm daneben schrie, Felicitas von diesem blöden Berti-Bubi zu befreien. Weiß Berti, was du von ihm erwartest und dass du von seiner zur Kunstform erhobenen Gleichgültigkeit enttäuscht bist? Sie schüttelte nachdenklich den Kopf. Nein, ich glaube, er checkt gar nicht, was in mir vorgeht. Er weiß wahrscheinlich gar nicht, was ich von ihm erwarte. Norbert überlegte kurz und kam zu einem Urteil. Das grünäugige Monster der Eifersucht protestierte giftig, als er sich zu den Worten zwang. Nun, wenn das tatsächlich so ist, rät dir dein bester Freund, mit Berti einmal ein intensives Gespräch über deine Erwartungen an ihn zu führen. Du solltest ihm nochmals eine Chance geben. Sag ihm, was du erwartest, und setz ihn auf Bewährung. Wie heißt es doch gleich? Glücklich sind diejenigen, denen offenbart wird, was sie falsch machen, denn sie können sich bessern. Du hast es gesagt. Du hast es tatsächlich gesagt, staunte der Geheimdienst und der Liebhaber um die Wette. Du hast dem Feind einen Vorteil verschafft. Verräter. Philos schlägt Eros. Oder ist das gar schon ein Anzeichen von Agape? Kommentierte die Security zynisch.
Thank you.
Vetteraufbruch hier bei Radio Korax. Material zu dieser Sendung und auch zu anderen Sendungen findet ihr unter vetterradio.de. Übrigens auch die Homepage von Rupert Martell.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Ja, hier Frank Balthasar. Ich bin mit Kindern im Gespräch über das Thema Liebe und Trennung. Ich möchte von dir wissen, möchtest du später einmal heiraten?
Ja, ich möchte später mal heiraten, weil ich nicht immer allein in der Wohnung rumsitzen muss.
Kommt drauf an, ob ich den Richtigen finde und man ist halt mit einem ganz so verbunden. Und man hat den dann halt auch lieb und dann freut man sich halt, dass man dann mit ihm zusammen ist und geheiratet hat.
Ich glaube ja, weil das ist einfach schön. Man kann da seine Freunde haben, die Familie ist dann vollständiger und es ist einfach schön.
Ja, weil man dann eine Familie gründen kann und ja.
Weil die ganze Familie halt zusammen ist. Also miteinander reden und quatschen halt.
Auf jeden Fall. Ich bin jetzt in einer Großfamilie aufgewachsen und den Trubel würde ich dann vermissen, wenn ich erwachsen bin. Und daher, klar.
Erstmal gucken, was die Zukunft mir noch bringt. Bis jetzt, bis zum Nein. Weil ich gerade erst gestern verlassen wurde von meinem Freund. Mein Gezickere ging ihn auf den Geist. Aber ich bin ja Pubertät und das ist ja denn bei uns so. Da hat er gestern Anschluss gemacht. Und das am Telefon.
Naja. Vielleicht, dass man nicht mehr alleine ist immer und dass man eine Familie kriegen kann.
Ja, wenn ich sonst keine Kinder kriege und wenn ich keine Kinder kriege, ist das für mich was Schlimmes, weil ich mit Kindern gerne zusammen bin.
Was ich nicht so schön finde, ist, man hat einen neuen Nachnamen.
Meine Sendung heute, Stufen der Liebe, eine Buchvorstellung mit dem Autor Rupert Martell. Norbert kommt für sich weiter, indem er von Lizi loslässt. Er findet eine ganz neue und weite Form der Liebe, die Agape. Herr Martell, was meint diese Agape?
Ja, das kommt aus der griechischen Philosophie, der Begriff, und meint eigentlich die uneigennützige Liebe. Man liebt ohne Gegenleistung, man liebt ohne Besitz- oder Vorteilsdenken. In der Religion ist es mit Sicherheit auch die Gottesliebe als Agape bezeichnet worden, zum Beispiel von Augustinus. Aber hier in meinem Buch wird Agape gesehen als die uneigennützige Liebe zu einem anderen Menschen.
Diese uneigennützige oder selbstlose Liebe, ohne sich zu verlieren, wie äußert sich diese Selbstlosigkeit in Ihrem Buch?
Die äußert sich dadurch, dass Norbert, ohne dass ich das Ende jetzt vorwegnehmen möchte, sich mit seiner Rolle als bester Freund zwar niemals nach innen abfindet, aber Felicitas immer zur Seite steht, wenn sie ihn braucht. Er hat Gefühle, er hat glühende Eifersucht, aber die Agape gibt ihm die Kraft, selbstlos zu handeln und zu denken und Felicitas immer beizustehen, obwohl er manchmal wirklich in Versuchung ist, ja, geh doch zu deinem Berti.
Die Patchwork-Familiensituation auf dieser Stufe, wie schaut sie aus?
Also die Agape schlägt bei den Kindern weniger durch. Die Kinder genießen die Vorteile der Beziehung. Man macht weiterhin gemeinsame Ausflüge, man geht ins Kino. Die genießen das Zusammensein ohne Rivalität, ohne Zwänge. Aber Kindern ist das Uneigennützige eigentlich sehr fremd.
Agape, mangelt es heute an dieser? Und wie könnte die Gesellschaft aussehen, wenn Agape in unserer Wirklichkeit eine stärkere Rolle spielen würde?
Agape ist durchaus da und da muss ich nicht über Kirchgänger reden. Ich rede hier am liebsten über Ehrenamt. Also Leute, die ehrenamtlich, ohne großartige Entschädigung, ohne Managergehälter, Ämter übernehmen, sei es Betreuer oder Vormund oder wenn man sich um fremde Kinder kümmert oder um alte Leute kümmert, die leben Agape. Die Leute stehen füreinander ein, auch in der Nachbarschaft. Es gibt immer wieder gute Beispiele dafür. Und der Gegenpol das sind halt diese Verteilungskämpfe in der Gesellschaft. Die kommen daher, weil jedem seine eigene Nase halt die liebste ist.
Welche Absicht hatten Sie, als Sie dieses Buch schrieben?
Ich wollte ganz einfach mal Dinge, die ich zum Teil selber erlebt habe, auch ich bin ja alleinerziehend, zum Teil, ich bin ja Jurist, ständig mitbekomme aus den ganzen Trennungshickhack. Ich wollte da einfach mal eine Geschichte machen mit Protagonisten, die aus dem Leben gegriffen sind. Ich wollte ein bisschen, klingt jetzt lächerlich, wenn ich sage, Harmonie und Liebe in die Welt bringen. Aber wenn dieses Buch Mut macht für das Wagnis der Liebe und wenn dieses Buch insbesondere uns Männern Mut macht, Gefühle zu zeigen und sich ums Kind zu kümmern, mal einen Kinderwagen zu schieben oder das ja archaische Rollenverhalten mal ein bisschen zu kippen, dann meine ich, habe ich mein Ziel erreicht.
Autobiografische Einflüsse sind die Hintergrund Ihres Buches?
Autobiografische Einflüsse, ich hatte eine Scheidung, ich bin selber alleinerziehend, ja. Aber ich möchte darlegen, dass dieses Buch eine Fantasieerzählung ist. Alle Personen sind frei erfunden, aber die Geschichte könnte sich in der Bundesrepublik Deutschland so zutragen.
Für unsere Hörer, die nun Lust bekommen haben auf Ihr Buch, wie können die das beziehen?
Ganz einfach zum nächsten Buchhändler gehen und den Titel »Die Stufen der Liebe« nennen oder ganz einfach im Internet nachschauen, bei Internetbuchhandlungen, zum Beispiel Amazon oder Libre.de. Man könnte auch mir auf meine Homepage eine Nachricht schreiben, das ist www.rupert-martell.de.
Ich weiß, du liebst mich noch immer, aber auf eine ganz besondere Weise wie sonst niemand auf der Welt. Vorbehaltlos und uneigennützig. Ein unbezahlbares Geschenk. Du respektierst, dass wir nur Freunde sind. Beste Freunde. Von allen Männern auf der Welt, Berti eingeschlossen, sie sagte bewusst nicht Kerle, hast du meine größte Hochachtung. Sie schenkte ihm ein schüchternes, aber breites Liopleurodon. Morbert sah sie dankbar an und nickte. Mehr musste sie nicht mehr sagen. Beide hatten verstanden. Sie vergisst deine Liebe nicht. Sie ehrt deine Gefühle. Das macht es dir leichter, was immer noch kommen mag. Morbert wusste nicht, aus welcher Ecke seines Bewusstseins das herüberhallte. In letzter Zeit waren die Spannungen und erregten Diskussionen zwischen Geheimdienst, Liebhaber, Vater-Ego, Vernunft und was Norbert sonst noch ausmachte, deutlich zurückgegangen. Norbert war wieder zum ganzen Menschen geworden, mit sich und der Welt im Reinen.
Bedanken möchte ich mich bei Robert Martell, dem Autor des Buches Stufen der Liebe, bei Stefan Domke, der uns die Textbeispiele gelesen hat, bei Gisela Stärkel, welche die Textstellen ausgesucht hat, bei Frank Balthasar und den Kindern für die Interviews zum Thema Trennung und Liebe, bei meinen Hörerinnen und Hörern und vor allem auch beim Mitteldeutschen Rundfunk für seine Unterstützung. Die nächste Sendung Väteraufbruch gibt es wie immer am dritten Donnerstag im Monat hier bei Radio Korax, also am 18. September. Im Anschluss folgt hier die Traumgeschichte. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Nikolai Webel. Tschüss.
Danke. Coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, fatuyo, si ya ya lano,
yo me afue,
fatuyo, si ya ya lano, fatuyo, si ya ya lano, fatuyo, si ya ya lano,
fatu, fai, fatu, fatu, clema, yo, fatuyo. sera umamika udumele fatuyo zijajalano yone afoye fatuyo zijajalano fatu fai fai fatu fatu clement.